Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast in diesem Jahr. Ihr werdet es ja schon kennen, heute mal wieder die News aus dem vergangenen Monat. Und heute mit dabei ist auch wie immer Marcel.
Ja, hallo.
Dann ist auch dabei Clemens.
Seid gegrüßt.
Und zu guter Letzt begrüße ich noch unseren Stargast, den Kevin.
Hallöchen.
Ja, und dann würde ich auch gleich mal anfangen, denn ich weiß, heute gibt es wieder genug zu diskutieren, mit dem Anime in Deutschland, wo es mal wieder sehr interessante News gibt. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit der uninteressantesten News an. Okay, sind eigentlich alle interessant. RTL 2 oder wie? Ja, ich würde sagen, die Synchronarbeiten für die deutsche Fassung des 15. Films sind, glaube ich, doch noch unwichtiger.
Nein.
Ja, auf jeden Fall sind jetzt die Synchronarbeiten zum 15. Film gestartet und man kann also noch vermutlich in diesem Jahr eventuell mit einem Release des 15. Films die Viertelstunde der Stille oder die 15 Minuten der Ruhe oder was ich was hier in Deutschland rechnen. Bisher war ja ein Release im Herbst 2012 angekündigt. Ich denke mal, das ist eigentlich gut machbar, wenn es nicht wieder irgendwelche Probleme bei KZ geben sollte, wie beim 14. Film.
Ja, wir erinnern uns an die DVD- und Blu-ray-Hüllen.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn noch eine Blu-ray-Version des 15. Films wieder rauskommen sollte.
Ja, die dürfte, denke ich, wieder erscheinen, oder?
Ja, nehme ich auch an.
Also bei der Top. KZ hatte auf Facebook mal Verkaufsrang gepostet und die Blu-ray-Version von dem 14. Conan-Film, Schiff im Himmel, keine Ahnung, Zeppelin, der war ziemlich schlecht, niederschmetternd. Schlecht.
Aber bei der Top 100 der meistverkauften
Top Filme, 100, oh, ja, okay. Auf Platz
2011,
90, ja, sorry, gut.
Da war dann lohnt der, sich noch. Der Detective Conan Film die einzige Blu-ray, die in den Top 100 vertreten war. Also von daher, natürlich
ja, im Vergleich. Ja, von den Blu-rays die beste. Also die Blu-rays allgemein verkaufen sich noch nicht gut in Deutschland, aber dafür war es immerhin die beste von denen.
Ja, ja sicherlich. Also, hätte ich einen Blu-ray-Player und müsste nicht immer, also ich habe hier im Haus steht ein Blu-ray-Player, aber ich kann eben nicht zum Beispiel mit meinem Computer, der kann die Blu-ray noch nicht lesen und von daher lohnt sich einfach der Kauf einer Blu-ray nicht. Wenn ich nämlich die Blu-ray mal, wenn ich mir den Film mal anschauen will, dann kann ich den nicht am Computer anschauen. Da muss ich dann, bräuchte ich die DVD und deswegen kaufe ich mir auch die DVD. Macht natürlich am meisten Sinn.
Außer man hat ein Blu-ray-Laufwerk, was aber momentan nicht so populär ist.
Oder man hat eine PlayStation 3, ne? Machen ja auch viele dann.
Ja, das wäre natürlich auch eine Option, aber die haben natürlich auch nicht so viele. Aber
ich kaufe mir keine PlayStation 3, nur weil ich Conan anschauen will. Dann lieber die DVD.
Ja.
Was man aber noch hinzufügen sollte, es hieß ja in unserer News damals, dass die Synchronarbeiten in Kürze starten würden. Das war am 11. Juni 2012 natürlich und es sollte aber, oder es hieß auch, dass diese Arbeiten auch im Juni noch beendet sein sollen. Wovon wir also dann mittlerweile ausgehen können, am 6. Juli, den wir heute haben. Ich bin mir auch sicher, dass der Film schon komplett synchronisiert ist und ich hoffe nach wie vor auf ein Release im Oktober, November, Dezember rum. Also noch in dem Jahr, bitte.
Ja, also als leidenschaftlicher Fan-Dubber kann ich auch sagen, dass das mit dem Dubben, ich mache das jetzt ja nur als auf Fan-Basis, aber trotzdem geht das eigentlich schon ganz ordentlich von der Hand. Ich denke mal, wenn man das professionell macht, braucht man dafür auch für so einen Film, ich denke mal, maximal vielleicht einen Monat, das reicht dann schon.
Ja, höchstens würde ich sagen, ja.
Fertig.
Ich meine, klar, wenn der mal immer ein paar Rumreisen macht und seine Conan-Stimme und Shinichi-Stimme nicht leiden kann, dann wird es natürlich problematisch, ne? Die brauchen wir natürlich.
Ja, die brauchen auf jeden Fall. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch gerne zur nächsten News kommen. Die beschäftigt sich auch mit dem Anime in Deutschland und da geht es um RTL 2 mal wieder. Die haben sich mal wieder zu Wort gemeldet. Und zwar wird RTL 2 ab dem 5. August 2012, also kommenden Monat,
ja, ihr könnt jetzt Detective Conan wiederholen. 10 Minuten schon mal vorspulen, dann ihr Zuhörer.
Ja.
Also positiv für die Frühaufsteher, glaube ich, oder?
Ja, 7 Uhr morgens.
Negativ für alle anderen.
Sonntagsblock los. Und gestartet wird dabei mit der Episode 1, die tödliche Perlenkette. Ah, ja. Und es wird wöchentlich eine Episode folgen, also dann Episode 2 in der Woche darauf und in der darauf folgenden Woche dann 3.
Ja, besonders und schon bei 4 Teil dann nicht.
Ich glaube, die Ungeduldigen müssen sich halt dann, ja.
ganzen Monat gedulden. Naja, ab Oktober wird das, glaube ich, aber glaube ich besser. Da wird dann RTL 2 auch am Samstag Anime ausstrahlen und dann wird das 2 Tage in der Woche Detective Conan geben. Also samstags und sonntags jeweils eine Folge ab 7 Uhr morgens.
7 Uhr morgens, grüß Gott.
Stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob sich das noch lohnt, nach dem Samstagsabend-Marathon bei Viva mit 6 Folgen dann noch so früh am Sonntag aufzustehen, ist natürlich kompliziert.
Ja, also da möchte ich auch gleich mal auf unser Wort zum Sonntag verweisen. Ich habe mich da ein bisschen hingesetzt und drüber überlegt, was denn das jetzt soll eigentlich. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist einfach nur ein letztes Muskelspiel mit den letzten Lizenzen, die RTL 2 noch hat, im Viva Conan-Metier. Ja, also ich denke wirklich, die wollen jetzt nur noch mal alles ausspielen, was noch möglich ist mit Detective Conan. Und ja, wenn alles, was möglich ist, bei RTL 2 heißt sonntags um 7 Uhr morgens, dann, ja, ich übergebe.
Ja, also, um das Wort am Sonntag zu lesen, könnt ihr gerne mal unsere Facebook-Seite besuchen. Richtig. Das ist facebook.com/conannews und dort findet ihr auch alle weiteren aktuellen Informationen und eben dieses Wort zum Sonntag, was Kevin letzte Woche gepostet hat,
das
und
auch sehr viel zum Lesen.
Feedback gestoßen ist. Ja. Also, ich fand's auch gut gemacht und,
du warst ja ein Skeptiker.
Stellt die aktuelle Lage sehr gut dar, muss ich sagen.
Viva kann ja auch allgemein derzeit bei diesen Angelegenheiten schlecht RTL 2 einreden. Da, so ist es
nun mal. Nee, können sie nicht. Geht auch gar nicht. Die Lizenzen kommen ja von RTL 2 in dem Fall.
Eben.
Ja, dann kommen wir mal zu unserem Lieblingssender, bevor wir uns hier weiter mit diesem Kram hier beschäftigen. Viva Vox hat jetzt...
Ach so.
Ja, nee, nein. Viva hat jetzt eine neue Online-Plattform für Anime-Fans erstellt, auf der ihr euer Feedback und noch viel weiteres hinterlassen könnt, was den Anime-Bereich bei Viva angeht. Also es geht um Detective Conan, One Piece und Naruto und wir interessieren uns natürlich vor allem für den Detective Conan-Bereich. Da dürft ihr dann Fragen stellen, Ideen teilen, Probleme melden, Lob abgeben und alles Mögliche, alles diskutieren und Viva wird dort auch mit Mitarbeitern Feedback dazu geben. Ja, die Plattform ist jetzt noch,
in der Startphase. Also Philipp und ich kennen die Plattform ja schon, ne?
Genau.
Wir waren ja auf dem,
Workshop
bei Viva. Genau, dem Anime-Workshop bei Viva persönlich und haben dort schon mal einen kleinen Blick reingeworfen in diese ziemlich gute Software, muss man sagen.
Ja, die ist allerdings noch in der Probephase, würde ich mal so sagen. Also es gibt noch ein bisschen was zu verbessern. Momentan taucht das Problem mit den ganzen doppelten Themen auf. Aber da wird sich Viva wahrscheinlich schon drum kümmern, wenn sie es nicht schon getan haben. Naja.
Also ihr findet uns immer so ein Problem.
Dort seid ihr auch als Nachtgott und Mario WL zu finden, nicht wahr?
Ganz genau.
Da sind wir drauf, ja. Ich habe da schon ein paar Mal rumgeschnüffelt in den letzten Tagen, vor allem nur testweise, aber am Wochenende werde ich mich nochmal genauer umsehen und schauen, was vor allem die anderen Leute, die Fans so zu sagen haben. Also, was ich gut finde, wenn man einen Beitrag schreibt und dann abschicken will, dann kommen zuerst Vorschläge, damit man sehen kann, ey, wurde das nicht schon gepostet oder gibt es schon ein ähnliches Thema oder und nicht, dass da wieder, also ich muss mal dazu sagen, bei Conan News auf Twitter, ich würde sagen, jede Woche bekommen wir immer noch genügend Anfragen, die nur die gleiche Frage beinhalten, nämlich, wird es oder wann wird es neue Detective Conan Folgen geben? Ich beantworte diese Frage jedes Mal aufs Neue mit meinem wunderbar herrlichen Unterton und freundlichem Unterton, aber für die Viva Anime-Plattform wünsche ich mir schon natürlich eine gewisse Struktur und das sollte dann schon etwas anders zulaufen und man sieht ja auch, was gepostet worden ist, wann ein Mitarbeiter schon zu dem Thema eine Antwort abgegeben hat. Und ja, also das wird schon laufen, hoffe ich.
Ja, genau. Also es läuft auf jeden Fall schon mal sehr gut, auch wenn einige doppelte Themen dort sind.
Ja.
Man kann also auch Antworten, die auf ein bestimmtes Thema oder irgendeine Frage von Fans, also Antworten, die von Fans auf irgendeine Frage erstellt wurden, kann man auch mit zum Beispiel Sternen bewerten, also im Rang erhöhen, sodass sie dann dort weiter vorne auftauchen. Genau.
Die Frage einfach wichtiger machen.
Ja, genau. Und das ist eben schon so, dass man dann auch das entsprechend einstufen kann. Und es ist natürlich toll, wenn dann auch sich die Viva-Mitarbeiter direkt um die Fragen kümmern und dort an einigen Stellen auch mal ein bisschen was lenken und Antworten geben, was sie denn soweit können. Ist natürlich kompliziert, bei allen Anfragen, die es hier so gibt, eine Antwort zu geben, aber
ja.
Ich denke mal, die bemühen sich da schon, das Wichtigste auch rauszugreifen, dann das zu beantworten, damit die Fans eben wissen, was Sache ist und wie es in Zukunft weitergehen wird.
Richtig. Unter anderem sind sie, glaube ich, dabei, die Facebook- und Twitter-Fee Anna und die Julia noch, ne, die wir auch da kennengelernt haben.
Ich weiß das gar nicht genau. Auf jeden Fall sind zwei dort mit aktiv.
Mindestens zwei. Ich habe noch einen dritten gesehen.
Ja, also gestern waren es noch zwei.
Ein von. Ein Adliger ist noch dabei. Ein von. Von ja,
Ho. Müssen wir mal sehen.
Von Hohenlohe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall noch einer.
Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Einrichtung, wo sie auch alle Fans beteiligen können. Und es freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass dort ähnliche Ideen, wie ich sie auch schon vorher mal hier in den Podcast geäußert habe.
Natürlich.
Ist wirklich wahr. Also mit der Detective Conan Themen nach zur Organisation zum Beispiel,
das wurde
schon gepostet. Und auch, dass man die Werbung, wo ich mich jedes Mal auf Twitter unter Viva Conan drüber aufrege, dass die Werbung immer an den falschen Stellen in den Folgen gesendet wird. Also es geht dann...
Nein, ja? Das ist nicht die falsche Stelle. Und wurde auch schon abgelehnt. Ich habe auf der Plattform vorbeigeschaut. Die Frage wurde schon als nicht geplant eingestuft von Viva. Wieso und es ist auch denn? Gut so, denn genau in diesen, wie du sie nennst, falschen Stellen ist die Quote am höchsten. Und das heißt, da schauen mehr Menschen zu und das heißt, mehr Menschen sehen die Werbung und das heißt, Viva kriegt mehr Geld und nimmt mehr Geld ein.
Inwiefern jetzt? Also ich bin nicht dafür, dass die Werbung am Ende der Episode gezeigt wird. Das ist natürlich vollkommen klar, dass sie in der Episode
am Ende ist dumm, ja.
Da in der ist Episode kein gezeigt Geld mehr wird, ist vollkommen klar. Bei
Family Guy schaltet ihr jeder ab.
Aber schau dir meine japanische Episode an. Da gibt es dann die Tür, die zugeht.
Die Tür,
und dann kommt Werbung und die geht wieder auf. Diese Tür wird in der deutschen Fassung rausgeschnitten. Aber die Werbung erscheint nicht genau dann, wann sie auch in der japanischen Episode damals gezeigt wurde, sondern an einem völlig anderen Zeitpunkt. Und das reißt dann einfach den ganzen Kontext durcheinander, finde ich. Das passt dann irgendwie nicht.
Gut, es ist zugegeben ungeschickt, aber vor allem sollte niemand jetzt irgendwie Wünsche haben, weg mit der Werbung.
Also es ist schon,
geht nicht.
Also es mit der Werbung, wenn die am falschen Zeitpunkt kommt, ist schon okay. Also es stört mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, bloß kein Conan mehr auf Viva gucken. Ich schaue lieber RTL 2 am Sonntag.
Ja.
Nein, also es geht schon in Ordnung, aber manchmal ist der Zusammenhang, also vor allem für mich jetzt vielleicht als einzige Person jetzt irgendwie ein bisschen rausgerissen worden, aber... Ja, es ist nicht der
Vor allem, wenn dann diese Klingeltonwerbungen kommen, ne? Und die Meftu und was man da alles...
Welcher One-Piece-Charakter bist du? Nein, ich bin nicht Sandy.
Ja, da gibt's ja alle möglichen Kuriositäten für 4,99
Euro. Ich bin Thaddäus.
Nein.
Genau. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema auch durch. Wir haben ja noch einiges zu besprechen heute, vor allem auch beim Manga in Japan wird es noch einige interessante Themen heute geben. Und von daher würde ich jetzt Kevin gerne schon verabschieden wollen.
Tschüss.
Da er sich ja die Spoiler heute nicht antun will.
Nein, heute nicht, auch in Zukunft nicht. Und ja, für die anderen, ihr wisst jetzt Bescheid, hier kann man abschalten. Genau. Ihr habt alles Wichtige gehört, jetzt kommt nur noch Blödsinn.
Also wenn ihr euch als Zuhörer auch selber nicht spoilern lassen wollt, was in Anime in Japan passiert oder Manga in Japan gar, dann könnt ihr auch mitten im Podcast einfach abbrechen.
Ja,
es ist nicht so, dass ihr hier
einfach
wichtige
jetzt.
Informationen
sind. Jetzt
ist
schon sind. Zu spät. Jetzt müsst ihr schon mal. Nein, abbrechen, hallo. Warum machen die nicht aus?
Oh. Naja, gut. Wie bei Löwenzahn. Dann, abschalten.
Genau.
Wie war das?
Gut, dann
ja. Tschüss. Alles klar. Ne? Tschüss, Kevin.
Ja,
und danke für die Teilnahme.
Marcel und Philipp.
Wir au revoir.
Und ich hasse Französisch. Mach es nicht nochmal. Ich flipp gleich aus.
So, okay. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Und da gab es ja nach den Episoden, die letztes Mal liefen. Ich muss sagen, ich hänge da selber noch ziemlich hinterher. Es gab jetzt wieder einige neue Episoden. Da ging es los mit der Episode 658, wo der Kommissar Yuminaga mal wieder mit dabei war. Die heiße Schokoladenfalle. Dum-dum-dum-dum. Und da hat sich, glaube ich, Marcel mal ein bisschen genau drum gekümmert. Ich weiß nicht, ob Clemens die Episode auch gesehen hat. Ich vermute mal eher nicht.
Das stimmt richtig. Insofern sie nicht im Kapitelraum ist, insofern es ein Filler ist.
Ja, das
genau,
ist
ein Filler. Genau, es ist ein Filler.
Okay.
Ja, genau genommen nämlich der erste Filler des Jahres, muss man dazu sagen. Bisher gab es ja wirklich nur Manga-basierte Episoden in 2012. Und es war jetzt der erste Filler, erstaunlicherweise eben einer mit Kommissar Yuminaga, der sonst nur in Manga-Fällen vorkommt. Und in Fillern kommen ja eigentlich immer Megure und Takagi, so als die Standardpolizisten.
Leider, muss man sagen. Ich würde mich auch gerne mal freuen, wenn irgendwie zum Beispiel die Yokomiso-Brüder oder sonst irgendwas in einer Filler-Episode auftauchen würde. Das wäre eigentlich gar nicht mal so ganz schlecht, denke ich.
Ja, so ein bisschen Abwechslung finde ich auch, tut immer ganz gut.
Obwohl sie teilweise aufgrund der wenigen Auftritte, die sie ja so in Manga haben, dann vielleicht ein bisschen verfälscht dargestellt werden. Also bei Yuminaga hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass er nicht ganz so der Yuminaga war, wie man ihn aus den Manga-Episoden kennt. Obwohl ich auch nur kurz reingeschaut habe. Also, ich will dich auch nicht weiter unterbrechen, kann es gerne noch ein bisschen weiter ausführen.
Na, also ich kann dir schon zustimmen da. Also Yuminaga jetzt in der Filler-Episode ist schon so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz off-character, aber ja, ich sag mal, traut Conan nicht mehr ganz so viel zu. Bei dieser Einführung von Subaru Ogier, bei dem Fall war er dabei, da hat er Conan eigentlich schon ziemlich viel zugetraut und da hat Conan den Fall vor ihm gelöst und danach hat er ihn eben auch als jemanden bezeichnet, der die Polizei schon übertreffen kann. Und jetzt bei dem Filler ist er wieder so eher der nervende Gast am Tatort. Also.
Vielleicht verfällt das Ganze wieder in die Ausgangssituation als eben als Standardvorlage für die Produzenten.
Wow. Naja, jedenfalls war der Fall auch in gewisser Weise besonders. Es ging diesmal nicht um einen normalen Mord, sondern um einen, wo eine Brandstiftung eben ja als Tatwaffe diente, sage ich mal, als Tatwaffe. Weil, ja, normalerweise gibt es eben eine normale Mordwaffe und diesmal war es eben Feuer, das zum Mord diente, was ja auch nicht oft vorkommt. Und zwar sind da Sonoko, Ran und Conan in der Episode eingeladen zu einem berühmten Schokolatier, nicht nennt man die Leute, also in so ein Schokoladengeschäft, der gerade aufmacht. Und da macht der Ladeneröffner so eine kleine private Eröffnungsfeier für sie, präsentiert sein großes Meisterwerk da, so eine Schokoladenkreation samt Skulptur obendrauf. Und ansonsten ist noch anwesend seine Verlobte. Und als er dann diese Kreation eben vorstellt und auf so einem ja, Podest eben heranschiebt zu ihnen, will er da was anzünden obendrauf und dann kommt es plötzlich irgendwie zu so einer kleineren Explosion. Und es breitet sich ein Feuer aus, das auch auf die Tischdecke übergeht und dann auf die Schränke, wo ganz viele alkoholische Getränke stehen. Und wie wir wissen, Alkohol ist ziemlich feuerleitend und so, also da kommt es gleich zu einem Großbrand und der Ladeninhaber verstirbt dabei.
Dann. Der arme Pisco mit dem Spiritus.
Ach ja, genau, das war auch.
Hätte er doch mit dem Rauchen aufgehört.
Ja, da hat ihn Conan aber auch in eine Falle gelockt. Ja, dann kommt eben Yuminaga zum Tatort. Der hält es natürlich erstmal wie standardmäßig für einen Unfall. So geht ja die Polizei immer an jedem Mordfall ran. Es ist immer ein Unfall.
Ja, genau. Also ich hätte es auch mal gelesen, dass Kogoro war ja früher mal kurzzeitig als er noch Polizist war, war kurz mal in der Abteilung für Brandstiftung bei Yuminaga unterwegs. Und die beiden sind immer davon ausgegangen, dass es ein Unfall war, also schon komisch, naja. Denn Kogoro ja immer noch, dass es Selbstmord war, naja, okay.
Oh, interessant, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja, das wird mal erwähnt, genau.
Das wird beim Fall mit dem roten Pferden, glaube ich, gesagt.
Das ist lange her, dass ich den geguckt habe, okay. Ja, dann weiß es eben Conan wie immer besser und er sieht natürlich gleich, es ist ein Mord und er enttarnt dann den Täter, der auch sehr offensichtlich ist. Da nur eine Person in Frage kommt. So viel dazu. Aber an sich fand ich den Fall eigentlich ganz nett gemacht, also eben eine Brandstiftung mal und nicht irgendwie jemand hat ein Messer und es gibt drei Verdächtige und ja. Von daher, ja, was geben wir? Ich sag mal 3.
Ja.
Kogoro-Bärte oder, nee, Kogoro kam ja gar nicht vor, also Sonoko.
Schokoladenstücke.
Haare oder was weiß ich, ja. Drei Schokoladenstücke.
Naja, also ich hatte die Folge noch nicht ganz gesehen. Ich habe jetzt für das Wiki, da gibt's auch einen interessanten Artikel dazu von einem Benutzer, der jetzt neuerdings immer mal Inhaltsangaben zu den Episoden schreibt. Da habe ich ein paar Bilder für den Artikel gemacht und dementsprechend auch ein bisschen in die Episode reingesehen, sie noch nicht ganz gesehen, aber ich würde auch vorerst drei Schokoladenstücke sozusagen geben. Fand die eigentlich ganz okay, mit Yuminaga ist mal was Neues, auch wenn er nicht ganz so gut getroffen ist wie von Aoyama sonst immer, aber an sich mit dem, dass es kein Mord war, sondern einfach mal Brandstiftung oder so, was es jetzt am Ende war, ich weiß selber noch nicht, wie es ausgeht. Aber mit eine Verdächtige gab es, glaube ich, ne? Dann ist das dann auch schon wieder ziemlich klar gewesen. Nun ja. Aber war ganz nett gemacht und von daher, denke ich, mit drei ist es ganz gut gelöst.
Ja, ich für meinen Teil kann da auch nicht wirklich abweichen vom ersten Eindruck her und schließe mich dem einfach mal an. Also für mich hört es sich auf jeden Fall interessant an.
Ja, und ich glaube, der Zeichenstil war eigentlich auch okay und ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter.
Genau.
Jetzt kamen ja doch wieder Manga-Episoden danach und zwar die Episoden 659 und 660. Das war dann die Fortführung von Chibas Jugendliebe, die Geschichte um sie. Und der Titel des Zweiteilers heißt Gemeinsame Ermittlung mit der ersten Liebe, also mit Chibas ersten Liebe in dem Fall. Und der Fall ist auch etwas spezieller, weil es da nicht um einen Mord geht, sondern um eine Serie von Autovandalismus. Und wie es sich so trifft, treffen die Detective Boys, die hier in dem Fall vertreten sind, mit Conan auf dem Parkplatz auf ein interessant wirkendes Auto, wo erst hinten sehr viele Boxen aufgestellt sind von so einem Monster-Franchise, ich glaube auch von Gomera war das. Aber dann bemerkt Conan eben auf den zweiten Blick, dass es Auto aufgebrochen wurde, also das Schloss ist irgendwie zerkratzt und im Innenraum wurde an die Decke Stirb gesprüht mit Farbspray oder so. Und dann taucht kurze Zeit später Chiba auf, der Inspektor, der Gute, und der sagt gleich, das ist sein Auto und ja, dann hat er den Salat eben. Also dann kontaktiert er erstmal Yumi. Er hat
doch ein Sandwich, kein Salat, oder was hat er immer?
Ja, stimmt, er hat meistens so ein Sandwich oder so ein Hamburger, glaube ich.
Ja, irgend sowas.
Weiß es gar nicht. Ich glaube, in einem Opening, ja, hat er auch mal einen Hamburger gegessen. Gut. Ja, dann rufen sie erstmal Yumi an, die ist ja auch von der Verkehrspolizei. Die kommt dann gleich zum Tatort und meint, ja, es gab schon drei solcher Vorfälle, also du bist nicht der Erste, dem das passiert ist. Also wo auch immer Stirb an die Autodecke gesprüht wurde und so. Und dann versuchen sie eben, sich des Falls genauer anzunehmen und sich irgendwie in der Gegend umzuhören. Und die Detective Boys, die ja schon damals im ersten Fall mit Fiebers Liebe dann der Bibliothek dabei waren und Fiebers Freundin kennen von dieser Videokassette, sehen jetzt auch, dass Inspektor Yumi mit dieser Freundin eben zusammen angekommen ist am Tatort. Also mit dieser Mieke Naeko. Und jetzt versuchen die Detective Boys natürlich sofort, sie mit Fieber zusammenzubringen, weil Chiba sie nicht erkennt, aber seine Jugendliebe Mieke erkennt eben Chiba wieder. Dadurch gibt es ein kleines Problem hier, also sie ist die ganze Zeit nervös und Chiba guckt immer nur bedeppert, sag ich mal, und versteht nicht so wirklich, worum es geht. Ja, und dann versuchen sie halt, dass die beiden alleine sind, die gehen dann in ein Parkhaus und da kommt zufällig zu einem Unfall zwischen zwei Wagen. Und dann gibt es dort drei Anwesen in dieser Parkgarage, die als Verdächtige in Frage kommen. Und wie sich dann später herausstellt, müssen einer von den dreien eben auch für die ganzen Autovandalismusfälle da verantwortlich sein. Ja, ich fand den Fall, es war kein Mord, also es war nicht standardmäßig. Aber es war jetzt auch nichts, was mir irgendwie im Kopf lange bleibt, denke ich. Also ich kann nur sagen, die Reaktionen aus Japan waren irgendwie ziemlich lustig, fand ich, weil da haben sich die ganzen Otakus und so sehr gefreut über diese Autos, wo diese Anime-Charaktere aufgeklebt sind und auch über Mikes Charakter, der so ein bisschen heiß und kalt, Tsundere ist, also ja, da gab es schon sehr positive Reaktionen, aber für mich war der Fall eher so, vergesslich.
Also ich,
also
Also ich habe die Episoden noch nicht gesehen, aber als ich den Manga-Fall dazu damals angefangen habe zu lesen, habe ich den gar nicht zu Ende gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Das war der letzte Fall, den ich nicht zu Ende gelesen habe. Interessiert mich jetzt natürlich doch schon, wie das ausgeht. Aber also der Brüller-Fall ist es auch nicht. Also es war vielleicht ganz okay, aber ja, naja.
Ja, was ich noch ganz beachtenswert finde, vielleicht, dass Yumi eben dann eifersüchtig wurde und versucht hat, eben das zwischen Chiba und Mieke nicht zustande kommt und sich immer dazwischen gestellt hat. Aber ansonsten, naja.
Naja, die Ärmste, nichts Großes. Die Ärmste hat es ja bisher selbst nicht wirklich zustande gebracht, in ihr eigenem Leben etwas aufzubauen, so wie es scheint.
Ich denke mal, sie ist wahrscheinlich einfach genervt davon, dass auf dem Polizeirevier so viele Liebespärchen jetzt sind mit Takagi und Sato und Firatori und Fräulein Kobayashi. Also
Forever alone.
Ja, so kann man sagen, nicht?
Genau, naja.
Den Show gibt ja aber auch keinen Partner, noch nicht.
Kommt ja vielleicht noch. Gibt es denn noch jemanden, der doch frei ist? Ich glaube nicht, aber...
Für Yumi, oh je.
Sieht, glaube ich, schlecht aus. Es war ja bisher immer so, dass es eigentlich Chiba... so gesagt wurde, dass Yumi und Chiba irgendwie zusammenpassen könnten, aber jetzt ist Chiba ja niemand anders vergeben. Naja, vielleicht taucht bei Yumi auch noch jemand aus der Kindheit auf, kann ja gut sein. Wenn jemand auftaucht, dann aus der Kindheit, das geht gar nicht anders. Sandkastenliebe muss einfach sein bei Gosho.
Ja, das hat schon so eine Tradition, ja. Stimmt.
Werden.
Ja, also ich würde sagen, ich bleibe hier bei meinen 2 Sternen. Also es wären vielleicht knappe 3er, weil ich fand die Episode jetzt, also in den 2 Teilern nicht wirklich...
Naja. Ja. Werden die Verdächtigen denn überhaupt namentlich genannt?
Ja, die werden natürlich namentlich vorgestellt, so wie es immer ist mit dieser Namensbox, war es auch im Manga.
Drei Verdächtigen, okay. Erkennen wir ja alles.
Ja, das Übliche.
Ja. Dann gab es auch noch die nächsten Episoden, 661 und 662. Kogoro ist ein guter Mensch. Und ja, darin ging es mal wieder um einen Doppelgänger des guten Kogoro. Da lief ja der letzte Fall erst neulich bei Viva in Deutschland auch. Mit dem Doppelgänger, der dann dort ermordet wurde und wo Yamamura dann auch mit von der Partie ist. Ja, ganz so schlecht geht es dem Kogoro hier in diesem Fall nicht. Ich habe jetzt die Anime-Umsetzung nicht gesehen und gebe von daher mal wieder an Marcel ab. Der hat sich das wahrscheinlich wieder angesehen.
Ja, genau. Also vom Titel her sieht man ja schon, Kogoro ist ein guter Mensch. Da kommen einem schon so ein paar Gedanken, also... Erstmal ist es so, dass eben Ran und Sonoko auf dem Heimweg auf so eine ältere Frau treffen und sie lästern dann die ganze Zeit über Kogoro, dass er überhaupt kein guter Mensch ist, dass er die ganze Zeit nur rumsäuft, mit irgendwelchen Frauen rummacht oder was weiß ich. Und dann kommt eben diese alte Frau und meint, das ist überhaupt nicht wahr. Dieser Kogoro ist ein Supermann und der kommt jeden Abend zu mir und hilft mir bei Kleinigkeiten oder so, findet Sachen für mich. Das findet Ran natürlich total merkwürdig und sie ist total verdutzt und will dann erstmal natürlich dahin gehen, um ihn zu überraschen, also Kogoro, weil sie nicht wusste, dass er die ganze Zeit ihr hilft, so einer alten Frau. Und als sie dann eben zu ihrem Haus kommen, klopft dann nach kurzer Zeit auch tatsächlich jemand an der Tür und als sie öffnet, ist es nicht Kogoro, sondern eben dieser Doppelgänger. Und da gibt es dann natürlich gleich mal so ein Problem, weil Ran will natürlich sofort ihn enttarnen, aber er rechtfertigt sich und flüstert ihr zu, dass er nur gute Absichten hat und mit der Enkelin von dieser Großmutter da dick befreundet ist und ihr eben helfen will, der Großmutter. Also, weil ich glaube, sie war erst irgendwie von den Überfällen in der Gegend verunsichert und jetzt hat er da eben ihr ein bisschen geholfen und war immer für sie da und ist jetzt auch so geblieben unter der Verkleidung. Und wie es sich immer so ergibt bei Conan-Fällen, kommt es dann hier zu einem Mordfall in dem Haus oder in der Nähe gegenüber. Und da wird natürlich der falsche Kokoro gleich mal auf die Probe gestellt. Der ist dann da eben anwesend mit der Großmutter, die große Erwartungen in ihn hat. Es gibt 3 Verdächtige und die Polizei kommt auch, was ich sehr positiv finde, diesmal mit Sato an Bord. Die ist mal wieder mit zur Stelle am Tatort, nicht nur Megure. Und ja, die finden Takagi natürlich auch
nicht komisch. Auch mit dabei?
Takagi und Sato, genau. Also nicht Megure.
Ach so, Megure nicht. Okay, gut.
Diesmal mal eine schöne Abwechslung, genau. Und ja, die müssen natürlich auch erstmal von Ran irgendwie überzeugt werden, dass das nicht der echte Kogoro ist und dass sie das Schauspiel eben aufrechterhalten sollen für die alte Frau. Und dann darf sich der Kuguru eben beweisen. Also der stellt sich erst so ein bisschen tollpatschig an. Also er hat natürlich gute Absichten und alles, aber er hat natürlich keine detektivischen Fähigkeiten.
Tollpatschig? Dann ist er wahrscheinlich eher der Eske-Doppelgänger.
Ja, den könnte er wahrscheinlich besser verkörpern, ja. Also er passt eher für ihn, stimmt.
Naja.
Ja, jedenfalls hat er dann Probleme und die drei Verdächtigen merken das auch. Und später fliegt er noch auf, also ran, liest eine SMS an die alte Frau, dass er wohl doch nicht mit der Enkelin befreundet ist. Also das ist dann doch sehr verdächtig. Und was fühlt er jetzt wirklich im Schilde da? Mit seiner Maskerade als Kuguru? Ja, eigentlich eine Neuauflage eines Falls, den es ja schon mal gab. Ich glaube, im deutschen Raum Episode, was war es, 280 oder so ungefähr.
Schieß mich tot, ich weiß es nicht.
Kugurus Doppelgänger gab es auf jeden Fall schon mal. Da war es allerdings ein böser Doppelgänger, der irgendwie Betrug begangen hat und dann tot war. Ja,
genau.
Und Yamamura fand es dann tragisch, weil er ein Fan von
Kuguru war. Das war ein guter Fall, muss ich ehrlich mal sagen. Mit den,
ja.
War doch mit der Zeitung, wo Haare drin waren und sowas.
Genau.
Und das war ein bisschen mysteriöser und genial. Also
der Doppelgänger wurde doch mit einer Krawatte erhängt aufgefunden, oder?
Ja, irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall war der deutlich besser als dieser Fall. Ja, der hätte Aoyama, glaube ich, noch, also meiner Ansicht nach, was ich so vom Manga-Fall noch sagen kann, hätte Aoyama mehr draus machen können und dort auch mal zum Beispiel einen echten Kokoro hätte auftauchen lassen können, aber es ist natürlich alles nicht passiert. Leider, muss man sagen. Naja, also an sich ein guter Fall. Würde ich vielleicht drei Detective Boys, hier Kokoro, Schnauzbärte oder sowas, oder falsche Kokoro, Schnauzbärte
falsche, geben. Genau.
Na, wenn ich jetzt hier den Anime gesehen hätte. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber
ja, ich würde mich dem anschließen. Also die Umsetzung war sehr ordentlich, fand ich, aber der Fall war unterhaltsam, aber jetzt nicht der ganz große Bringer. Also er hätte wirklich mehr rausholen können.
Eben. War wahrscheinlich auch im Manga nur so ein Platzhalter dafür, dass bald eben Amuro auftaucht. So irgendwie.
Spoiler.
Ist ja auch schade, dass zum Beispiel Sera nicht mit dem Fall dabei ist. Oder
doch, sie war mit dabei, aber nur ganz am Anfang.
Hat, glaube ich, zwei Sätze. Will nämlich kein dabei sein. Ja, mittendrin dabei stand sein nur dabei. Ist alles, ne? Nicht. Ja. Nun ja. Ich würde sagen, dann kommen wir mal auf den Episodenplan zu sprechen. Da sind jetzt für den kommenden Monat wieder einige neue Episoden angekündigt worden.
Ja, größtenteils Anime-Originale.
Ja, leider muss man sagen. Aber es war bei Sera, glaube ich, auch schon so, dass vor ihrem Auftritt ganz viele Anime-Originale kamen. Und bei Amuro, der jetzt bald auftauchen wird, also kleiner Spoiler hier, werden jetzt wahrscheinlich auch einige Folgen davor noch kommen. Ich guck mal gerade so drüber, also Folge den Miyama Hirschkäfern. Ich glaube, da weißt du noch ein bisschen mehr. Was ist denn das?
Ich hatte mal eine Zusammenfassung für gelesen. Ich glaube, das war einfach ein Fall, wo die Detective Boys mit Professor Agasa irgendwo hinfahren. Und dann, wie war es? Ich glaube, da sind irgendwie zwei Leute. Also ein Freund von Professor Agasa begleitet sie irgendwie. Und dieser Freund von Professor Agasa hat zwei Leute, mit denen er irgendwie auf dem Kriegsfuß steht, weil er Schulden hat oder so bei dem einen, und mit den anderen hat er einen Streit angefangen, und auf die beiden Leute treffen sie eben und dann übernachten sie in so einem Camp, so habe ich es verstanden, und in der Nacht sind die Detective Boys auf Käferjagd irgendwie, suchen diese Myanmar-Hirschkäfer, die da irgendwie verbreitet sind in der Gegend, und als sie zurückkommen, finden sie eben den Freund von Professor Agasa in seinem Zimmer am Boden liegend vor, und der wurde beraubt.
Oh.
Und er hat irgendwie jetzt noch, also er ist nicht ganz bewusstlos und schafft es noch, ihnen zuzuflüstern, Miyama Hirschkäfer als letztes Wort, bevor er eben bewusstlos wird. Also ich glaube, er ist nicht tot. Und dann gibt es eben diese zwei Verdächtige, die mit ihm eben auf Kriegsfuß stehen, und Conan merkt irgendwie aus der Nachricht von ihm, die er ihnen noch zuflüstern konnte, mit diesen Hirschkäfern hat es ja was zu tun, wer von den beiden denn der Täter ist. Also es klingt, finde ich, gar nicht mal so uninteressant. Es scheint ja diesmal nicht direkt ein Mord zu sein, aber sonst, naja,
jo.
Klingt schon fast wieder nach Standard.
Also die
Professor Agasa mit Campen, Fall und Auto geht kaputt und naja.
Die Hirschkäfer erinnern mich jetzt mal ganz spontan an den 13. Film, wo es ja auch mit irgendwelchen Käfern oder ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, im Wald da zugange gegen die dann
irgendwelche von Kommissar Matsumoto.
Genau.
Der die Anspielung auf die Beatles machen wollte, indem er die Käfer dort mit diesen weißen Streifen da durch die Gegend fliegen lässt. Kleber, ne?
Kreuzen auf dem Rücken, quasi, was da drauf stand.
Genau.
Und Agassi hat das, glaube ich, irgendwie erkannt mit den Beatles, ne?
Naja. Ja, seine Generation fast, ne? Nö, schon, ja. Ne?
Und die Detective Boys kannten die Beatles nicht, das fand ich auch schön.
Naja. Das fand ich auch sehr schön, ja.
Und mich erinnert das auch an einen anderen Filler-Fall, das war irgendwie, weiß ich nicht, im 300er-Bereich. Da ging es auch um so ein Käfermuseum, war das, glaube ich, wo dann, wo ein Ladenbesitzer eines Haustiershops tot aufgefunden wird, ne? Und die und dann da so eine Museumsausstellung zu Käfern gibt und da die Detective Boys dann hinfahren, um Näheres zu erfahren.
Da haben wir doch einen Artikel im Wiki zu, der hat, glaube ich, mal den Schreibwettbewerb gewonnen und ist auch ein exzellenter Artikel, wenn ich mich nicht ganz irre, die Zusammenfassung dazu. Also.
Ja, das stimmt, kann sein, ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Warum ich das mit den, in dem 13. Film ging es ja auch um das, da wurde doch dieser eine ermordet und sagte dann Tanabata Kyo. Ich glaube, jetzt ist ja auch, wenn ich mich nicht ganz irre, Samstag, das Tanabata-Fest in Japan. Naja, noch ein komischer Zusammenhang. Naja.
Ja, das war jedenfalls der erste Einteiler von den Vieren. Dann gibt's nochmal drei Anime-Original-Einteiler, die darauf dann folgen werden.
Der Verdienst des Meisterhundes Kör 2. Naja.
Ja, also die 2 bedeutet hier, dass es schon mal ein Anime-Original gab und scheinbar hatten sie jetzt entweder keine Idee mehr oder fanden den Fall damals so gut, das war Episode 434, dass sie jetzt eine neue Auflage gemacht haben, also wie bei Kogoros Doppelgänger, so in der Art. Ja, also es geht wahrscheinlich um irgendeinen Hund, der Kunststückchen macht oder irgendjemanden rettet durch irgendwie was, weil er irgendwie schlau ist.
Okay.
Ich habe die Episode damals leider nicht mehr in Erinnerung, oder vielleicht hatte ich sie sogar übersprungen.
Kenn ich auch nicht, war bestimmt ein Filler dann, ne? Ja.
Ja, genau, war ein Filler.
Und ja, da kommen noch 2 weitere Folgen und danach kommen dann eben noch 2 weitere Kid-Folgen, die jetzt angekündigt wurden, Kaito Kid 7 und Kaito Kid 8. Die glänzenden Rivalen und das Geheimnis der Red Tier. Naja.
Ja, bei der zweiten ist es schon offensichtlich, da geht's um den Fall aus Band 4 von Kaito Kid, Kapitel 22. Spät? Ja, das ist eine relativ späte Umsetzung, hat mich auch etwas überrascht. Aber aus dem Titel ist es eben eindeutig, weil Red Tier ist wirklich nur in dem einen Kapitel. Und bei der ersten Episode gibt es Mutmaßungen, also ich denke mal, da könnte schon Kids Rivale eben, weil der Episodentitel heißt Die glänzenden Rivalen, da könnte Hakuba auftreten mit seinem Debüt in den Kaito Kid Folgen.
Das kann gut sein, weil, ja.
Er ist ja sozusagen gleich auf mit Kid fast. Und dadurch sind sie eben glänzende Rivalen, also diese schon irgendwie, ja, sich nichts gönnen und nichts nehmen lassen.
Oder Conan. Naja, der taucht da wahrscheinlich nicht auf.
Hier ist ja schon seine eigene Serie. Aber was auch ganz bemerkenswert ist, es gibt ja zu der ersten Folge, denn am 4. August, zu den glänzenden Rivalen, das neue Opening. Also da wird es dann auch interessant, ob es da wieder erst eine alternative Animation gibt zu den 2 Kid-Episoden. Oder ob man schon das
also, richtige... Wenn die jetzt hier in dieses Opening, egal worum es da geht, Sera, Okia und eventuell auch... Okay, das Amuro ist mir noch relativ egal, aber Sera und Okia müssen auf jeden Fall in dieses Opening rein, weil sich das jetzt im Anime, wenn die Manga-Folgen, Manga-Fälle umsetzen, wirklich langsam zuspitzt. Und da sollte man auf jeden Fall rund um Kapitel 800 auch mit dem wirklich spannenden Fall, da sollte man auf jeden Fall die Organisation... Sera, Amuro und Okia und so weiter nicht vergessen. Das wäre schon sehr schade, wenn die wieder außen vor bleiben. Die waren ja schon seit zig Openings, glaube ich, nicht mehr zu sehen. Das stört mich auf jeden Fall sehr. Vor allem Okia ist lange nicht mehr dabei gewesen. Und Sera war noch nie mit dabei. Also, naja.
Aber ich dachte, du magst immer das Opening Teardrops, nicht? Ja, da kam ja auch niemand vor.
Also von,
das mochte ich immer nie, weil
Musik
da eben
her, aber von den Animationen war es auch nicht so berauschend, muss ich sagen.
Ich bin jetzt auch gespannt, ich denke mal... Ach nee, der Titel ist ja schon bekannt, das heißt ja nicht wieder Miss Mystery oder Misty Mystery, das heißt ja diesmal was Japanisches.
Nichts mit Mystery? Na, schade. Naja, ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zu...
Noch eine Sache.
Okay, Clemens hat das Wort.
Und zwar, ich bin da jetzt gerade, es war ein bisschen, liegt zwar ein bisschen zurück, aber nochmal zu dem Episodenplan. Ich finde die Titel Die bedrohliche Person in der verregneten Nacht und dazu noch die Nummer 666 doch ganz interessant, ist denn dazu schon Näheres bekannt, da ja diese Zahl auch als biblische Zahl des Tieres zum satanistischen Okkultismus und so weiter bekannt ist. Ist dazu schon Näheres bekannt zum Inhalt?
Ja, leider gibt es noch keine Inhaltsangaben, aber ich denke, die Anime-Produzenten beachten die Nummern nicht großartig, außer bei 600, da haben sie dann mal kurz angesagt, ja, wir haben jetzt 600 Episoden überschritten, erinnere ich mich noch, so ganz nebenbei, wie man so kennt. Ich denke mal, da müssen wir nichts Großartiges erwarten.
Ich weiß gar nicht, ob es mit deinen Mythen oder was du gerade eben da angesprochen hattest, in Japan auch so bekannt ist. Auf jeden Fall weiß ich ganz sicher, dass das Kapitel 666 war, im Manga, der Fall mit dem Meereshornfelsen, wo auch Okiya mit dabei war. Und
da ging nicht vieles hervor, ne?
Etwas. Also von daher bin ich mir
nicht sicher. Ja, in Japan haben manche Zahlen noch ganz andere Bedeutung. Also die Zahl 4 zum Beispiel steht da für den Tod. Es bedeutet ja Shi ausgesprochen, bedeutet Tod. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in vielen Krankenhäusern keinen vierten Stock. Also die haben da ganz andere Zahlen, Mythologien. Schon ganz interessant.
Ist ja hier auch so mit. Aber Freitag den 13. kennen die ja, wie wir von Jody und Akai wissen.
Mit Akai, genau.
Ja. Nun ja. Dann kommen wir mal zum Manga in Japan. Da beginnen wir mit einem neuen Interview von Gosho Aoyama, das er gegeben hat und dort wieder einige Informationen dargelegt hat, die jetzt nicht so berauschend sind, aber sie sind doch ganz interessant. Ich habe jetzt nicht mehr so viel im Kopf. Ich glaube, er hat sich mit Mitsuhiko verglichen und auch bekannt gegeben, dass der Boss entweder männlich oder weiblich ist, wollte er nicht sagen, aber dass der Name dort schon einmal vollständig im Manga erwähnt wurde und von daher nur 1000 Personen in etwa in Frage kommen.
Aber, ja, ist doch schon mal was, ne? Ich meine, da können wir schon mal wissen, wer und dass einer dieser Personen ist, die vielleicht auch nicht aufgetreten sind, oder stimmt die Aussage, dass der Boss irgendwo mal aufgetreten
ist. Ich weiß es nicht.
In Leib und Fleisch.
Aus einer neuen Quelle habe ich mal gelesen, dass Hiroshi Agasa auf jeden Fall nicht der Boss sein dürfte. Das hat nämlich Aoyama mal in einem bei einem Vortrag bekannt gegeben und ist soweit auch bestätigt. Deswegen haben wir jetzt endlich mal einen Beweis dafür, dass Agasa nicht der Boss ist. Naja.
Dann bleiben ja nur noch 1000, die mit ganzen Namen aufgetreten sind.
Also ich finde, da wir gerade schon gleich zu einem interessanten Fall kommen, in Kapitel 824 habe ich eine höchst verdächtige Person entdeckt, aber dazu kommen wir gleich.
Marcel hat ja auch noch eine Person entdeckt, die er als Boss verdächtigt. Dadurch noch, ich weiß nicht, wie man, Mike Hammer oder wie auch immer.
Ach, das war nur Quatsch. das hat mich nur Spaß gemacht.
Da hatte ich neulich,
weil da alle schon Namen genannt haben, dann habe ich auch mal eingeworfen.
Ich hatte Spaß. Neulich, als der Fall lief, ich kenne die Person jetzt nicht, aber neulich lief der Fall mit dem Déjà-vu, oder welche war das? Mit dem Mord in New York?
Déjà-vu im Regen, genau.
Teil nicht Mord in New York, das ist der gleiche Fall.
Déjà-vu im Regen ist davor, genau.
Das in dem Restaurant noch. Woran erst noch schwindelig ist und danach schläft sie
erst ein. Dann kommt Mord in New York. Auf jeden Fall da, wo er auftaucht, lief hier alles jetzt bei Viva. Und da hatte dann auch jemand über den Twitter-Hashtag VivaConnen hat jemand gefragt, wozu jetzt die Einführung von diesem Mike Hammer denn sinnvoll war. Nun ja, das fand ich ziemlich amüsant. Aber ja, kommen auf jeden Fall ziemlich viele Personen in Frage. Also ist auf jeden Fall, ja. Ist aber sehr cool, dass Aoyama mal wieder ein Interview gegeben hat und man auch den Erschaffer, den Zeichner der Serie mal wieder ein bisschen näher kommt, was ja sonst gar nicht so häufig der Fall ist.
Ja, es wurden jetzt natürlich so Fragen gestellt, die schon gestellt wurden, wie mit der Identität des Bosses. Das hat ja schon mal geantwortet, also da habe ich jetzt auch nur das geschrieben, was er denn darauf wie immer geantwortet hat, ist noch nicht klar. Also ist schon im Kopf von ihm, aber er will natürlich noch nichts rausrücken. Und ansonsten fand ich es nur interessant, eben wie er seine Entwicklung beschreibt. Also dass er erst eben den Manga Kinder Ichi eben gesehen hat, davon inspiriert wurde, dass er das Mystery-Genre aufgebaut hat in Japan. Und dann selbst auch mal auf seine Kindheit zurückgeblickt hat, was er da eigentlich so in der Grundschule gelesen hat an Werken und daraus den Conan sozusagen entwickelt hat und seine Inspiration dafür gefunden hat und auch so wie seine Familie dazu stand und wie er seinen Zeichenstil entwickelt hat. Also das ist ganz interessant, fand ich. Mal abseits vom eigentlichen Conan, also die Entwicklung dahin.
Ja. Nun ja, es wurden jetzt ja in Japan auch einige neue Kapitel veröffentlicht und da ging es noch weiter mit dem Mystery Train Fall, der jetzt auch abgeschlossen wurde. Also es war wieder ein Fall, der 7 Kapitel umfasst, genauso, Also der mit der zweitlängste Fall in Detective Conan nach dem London-Fall, der 10 Kapitel umfasst. Und es gab ja noch einen Fall mit 7 Kapiteln, das war der mit dem Hund.
Hunden, oder?
Mit, von genau, mit Heiji Baker und mit den Hunden da. Aus Band 71 oder irgendwo da. 70? Irgendwo da. ja. Und ja, im Mystery Train Fall ist jetzt auch wieder einiges passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles so ganz genau war. Auf jeden Fall war es super spannend. Subaru Okia, Amuro, Sera, Wermut ist an Bord, Yukiko und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist jetzt einiges gelüftet worden. Also, dass es sich bei Borwin handelt es sich um, okay, alle sollten jetzt mal abschalten, die das hier nicht hören wollen. Letzte Warnung hier. Nein, Amuro ist jetzt Borwin und war auch damals der Narben-Akai. Zudem ist am Ende des Falls auch noch Subaru Okia mit einem geöffneten Auge mal zu sehen, was ich sehr interessant fand. Und ja, zuvor kam es noch zur Konfrontation zwischen Yukiko und Wermut, wo Yukiko auch diverse Anspielungen auf Wermuts Alter machte. Und genau, dann kommt es zur Konfrontation zwischen Borwin und Sherry. Allerdings stellt sich dann später heraus, dass Sherry nur der verkleidete Kaito Kid ist, den Conan enttarnt hatte und ihn darum bat, sich als Sherry auszugeben. Und ja, der wurde dann von Ai im Hintergrund durch irgendwelche Headsets oder sowas gelenkt und was er sagen soll und so weiter. Also die Auflösung mit Kaito Kid kam ziemlich überraschend, fand ich. Aber es war eigentlich ganz passabel. Also es hätte mich gestört, wenn wir jetzt noch weitere 20 Kapitel hier mit dem Organisationsfall zugebracht hätten. Und von daher, also der Mystery Train Fall war auf jeden Fall super. Und ich würde auf jeden Fall voll 5 von 5 Bahntickets oder es waren ja diese Ringe, waren ja diese Tickets, also Bahn, was ich was, kann man da alles geben, 5 von 5
Waggons.
Videokassetten in Anlehnung an Aihaibaras Kassetten da. Nee, keine Ahnung.
Ach stimmt, das wurde auch aufgelöst.
Bei den, bei den Waggons würde ich 8 von 8 Waggons geben, obwohl man ja nicht weiß, ob der 8., der 7. Waggon verschwunden ist.
Ja. Ja, also ich habe den Fall größtenteils, muss ich sagen, nur überflogen und die wichtigeren Stellen mal gelesen. Also den Mordfall, der so eingeschoben wurde am Anfang oder der sich ja fast bis zum Ende gezogen hat, fand ich relativ unspektakulär, aber das ist ja meistens so bei den Organisationsfällen wie mit den 13 T-Shirts oder so, dass die Fälle eher so Mittel zum Zweck sind und können immer nur aufhalten oder was weiß ich. Und ja, mir als Wahnsinniger gefällt es natürlich, dass mal wieder was im Zug stattfindet und da ein Mord ist. Und gleich sowas angelehnt an den Orient Express, wobei ich den jetzt nicht kenne, den Fall. Aber ja, insgesamt ein sehr guter Eindruck für mich und ich würde sagen so um die 4 Sterne.
Ja, um die 4, naja. Also auf jeden Fall mit dem Orient Express, den ich ja jetzt kenne, gibt es da schon einige interessante Anlehnungen. Die hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt mit dem ersten Fall, wo sich Kogoro eben als Poirot Mori ausgibt, also in Anlehnung an Poirot, der im Orient Express ermittelt. Und es wird dort auch, die Charaktere haben ja alle ähnliche Namen wie die Charaktere aus dem Orient Express, eben ein bisschen eingejapanischt. Okay, tötet mich für dieses Wort. Ja, und später, als das Opfer dann umgebracht wurde, ist das Opfer, da sagt Kogoro ja auch noch nicht, dass alle Personen die Täter waren, sozusagen, also alle Verdächtigen. Im Orient Express war es nämlich so, dass es keinen einzelnen Täter gab, sondern dass alle Verdächtigen zusammen den Mord begangen haben und Poirot eben so auf eine falsche Fährte lenken wollten, indem sie gleich falsche Aussagen machten. Und dementsprechend war dort auch noch eine Parallele zu finden, die Kogoro mal so angespielt hat. Fand ich ganz nett und wenn man den Orient Express kennt, kann man schon darüber schmunzeln. Also es ist cool gemacht. Naja. Ja.
Ja, nochmal zu der verdächtigen Person, die ich angesprochen habe. Ist zwar nicht relevant, aber im ganz letzten Kapitel sieht man ja Wermut verkleidet als eine Dame im Bahnhof. Und im Hintergrund sieht man dann irgendwo auf den letzten Kapitelseiten einen älteren Mann, der nach links schaut. Und der erinnert ein bisschen irgendwie. Vielleicht kann jeder mal selbst nachschauen, der Interesse hat.
Ah, ja, das kann natürlich sein. Da habe ich nicht so ganz drauf geachtet.
Vielleicht erinnert er sogar ein bisschen an Genichiro Kaneshiro, aber ich glaube nicht. Kann sein, ja.
Also ich habe jetzt eher auf Subaru Okiyas geöffnetes Auge geachtet, wo natürlich viele davon jetzt ausgehen, dass er Akai sein muss. Gibt natürlich Sinn, also die Augenringe, die für Akai und auch Sera sehr charakteristisch sind, sind dort zu sehen. Und ja. Ach, es hat sich überhaupt auch noch herausgestellt, dass Sera Akais Schwester ist. Und ja. Dementsprechend war es auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall und den kann ich nur jedem Fan ans Herz legen, auch wenn er jetzt nicht die großen so Auflösungen gebracht hat. Also im Forum haben viele so geschrieben, dass sie enttäuscht über diesen Fall waren, weil sie eben auch vorher die ganzen Theorien schon kannten, in denen eben auch gesagt wurde, dass Amuro Borben ist und auch Naben Akai und Sera Akais Schwester. Von daher hat sich jetzt alles so bestätigt und die waren dann eben dementsprechend enttäuscht. Naja, also ich fand's nicht schlimm und ich meine auch, wer sich von solchen Sachen überraschen lassen will, der sollte auf jeden Fall Theorien darüber meiden und ja, kann ich eigentlich gar nicht zu sagen. Also Theorien sind in jedem Fall auch Spoiler, das muss man so einfach festhalten. Nun ja. Gut, es erschien glaube ich auch noch in Japan der Band 76, wenn ich mich nicht ganz irre. Mit einigen neuen Kapiteln. Ich weiß nicht genau, wann das war, ob wir darüber schon berichtet hatten. Ich will es auf jeden Fall nochmal kurz erwähnt haben. Da ist jetzt auch Amuro oder Toru Amuro im Schlüsselloch zu sehen, also Borben. Und da sieht man auch erstmals seine Haarfarbe jetzt auch. Die sieht, also seine Gesichtsfarbe, sein Teint, wie man ja so schön sagt, ist nicht ganz so wie bei Heiji, aber doch etwas dunkler. Und seine Haarfarbe ist, glaube ich, blond. Von daher kann man davon ausgehen, dass die irgendwie gefärbt sind oder so. Also Japaner haben ja original, glaube ich, keine blonden Haare. Ja. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. In dem Band 76 ist auch jetzt der Fall rund um Kapitel 800 zu finden, der jetzt bald im Anime umgesetzt wird. Von daher wird es auch wahrscheinlich noch ein paar Hinweise geben diesbezüglich. Und ja. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen was Sonstiges zu berichten. Zum einen natürlich, dass Wermut den dritten Charakter-Contest gewonnen hat. Da haben wir noch einen extra Conan-Cast so aufgenommen, den 48. Themen-Podcast. Dann gibt es noch die Conan-Quiz-Ausgabe Nummer 5. Und da ist Martin mit dabei, das könnt ihr euch gerne mal anhören. Da wurde Clemens einfach mal zwangsweise durch Kevin ersetzt, da er keine Zeit hatte. Und Kevin ist dann auch mit Marcel und mir in der Moderation dabei. Und ja, wenn ihr euch fürs Conan-Quiz bewerben wollt, könnt ihr es gerne im Forum machen oder uns sonst wie irgendwie kontaktieren, wir kriegen das schon mit. Ja, zudem möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir jetzt ab sofort oder eigentlich auch schon vor diesem News-Podcast hier in der Sommerpause sind, für einige Wochen lang. Ihr werdet auf jeden Fall noch den News-Podcast von uns hören, aber Themen-Podcast gibt es jetzt erstmal leider nicht. Wir werden uns erstmal ein bisschen erholen und auch wegfahren. Und dementsprechend ist jetzt die Sommerpause hier angesagt. Ihr könnt auch gerne alte Themen-Podcasts oder News-Podcasts euch mal anhören. Und ja, nicht, dass ihr euch jetzt auf neue Themen hier wartet. Die werden dann danach wieder kommen. Dann starten wir mit alter Frische durch und werden dann neue Themen-Podcasts für euch veröffentlichen. Ja, genau. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts heute angelangt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch in die Sommerpause und verweise noch einmal auf den Facebook-Account facebook.com/connernews, twitter.com/connernews auf Twitter. Auf Facebook haben wir überhaupt die 1000 Fan-Marke durchbrochen, da nochmal herzlichen Dank für. Auf Twitter sind es ja mittlerweile schon 1800 Follower und ja, wenn ihr dort...
Ja, das sind auch schöne Zahlen, ne?
Ja, genau. Wenn ihr dort zu den Viva-Episoden twittern wollt, könnt ihr gerne den Hashtag Viva-Conan benutzen, also eine Raute natürlich davor, damit das der Hashtag ist. Und dann werdet ihr auch bei Twitter bei den Hashtag öfters mal auf mich stoßen als Nachtgott, ich werde da Twitter in letzter Zeit häufiger auch mal mit. Ja. Genau. Was gibt's noch für Accounts? youtube.com/ConanNews, dort aber nicht so ganz aktiv. Auf jeden Fall werdet ihr uns schon irgendwo finden. Vor mir, dass ihr diesen Podcast gehört habt und
ja. Und schaut auch auf Veränderungen bei lovesynchro.tk, hast du schon gesagt.
Genau, das ist unser unsere Dub-Seite, lovesynchro.tk. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und euch neuesten Dubs anschauen. Wir haben jetzt Episode 309, also die Episode nach den 333 deutschen Episoden, dann geht's ja wieder mit 309 praktisch los, ein bisschen verwirrender. Auf jeden Fall die Folge, die danach kommt, wurde veröffentlicht und jetzt soll auch bald noch die nächste rauskommen, müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt von euch und bedanke mich fürs Zuhören und tschüss bis nach der Sommerpause.
Genau, wir hören uns nach dem Sommer. Auf Wiedersehen.
Ja, bis dann, macht's
gut. Und genießt das schöne Wetter, falls ihr es haben solltet und lasst euch nicht zu sehr von der Sonne durchbrutzeln.
Genau, so nicht, dass ihr wie Hedwig werdet.
Oder wie Amuro.
Oder wie er.
Oder verwendet Sun Protector.